Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Willkommen, willkommen zurück zu unserem Podcast bei der Folge 108. Wir lesen in der kommenden Folge Lehre und Bündnisse 2 und Joseph Smith Lebensgeschichte Kapitel 1. Die Verse 27 bis 65.
Ganz bisschen nur.
Ja, nur ein paar Verse. Vor allem Kurzverse.
Ja, wir sind ein bisschen verwöhnt von Lehre und Bündnisse Abschnitt 1. Nur ein Abschnitt in einer Woche.
Ja.
Aber es wird wieder besser, wenn wir die Lebensgeschichte durch haben.
Man guckt sich auch Lehre und Bündnisse an und man freut sich, ach, das sind nur 3-4 Verse.
Ja.
Und dann die Lebensgeschichte, die holt das wieder auf. Wir haben dementsprechend diese Folge auch sehr, sehr viel geschichtlichen Hintergrund, weil wir ja immer noch das Buch Heilige mit dazu nehmen, was wir auch immer in den Shownotes verlinken. Wer das noch nicht hat oder kennt, deshalb eine kleine Vorwarnung. Die Geschichte wird wahrscheinlich relativ lang heute. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in die Shownotes klicken oder gucken, einfach in die Beschreibung unter dem Podcast, da wo ihr gerade hört. Dort werden wir reinschreiben, wann der Teil der Geschichte zu Ende ist. Wenn ihr die Geschichte schon kennt oder nicht so Lust habt auf so viel Geschichte gerade, dann könnt ihr dahin skippen und dann
seht ihr, in welcher Minute es weitergeht.
Ganz genau, mit dem geistigen Teil und dem Thema, genau. Wir befinden uns im Jahr 1823, ungefähr 3,5 Jahre nach der ersten Vision, und Joseph Smith hat seit der ersten Vision sein Leben weitergelebt. Er hat sich keiner Kirche angeschlossen, so wie er das auch nicht tun sollte. Und wir lesen in der Lebensgeschichte im 27. Vers, dass er einfach seinen alltäglichen Aufgaben nachgegangen ist. Also er hat gearbeitet, familiäre Verpflichtungen für eben diese Zeit. In diesen Versen hat Moroni endlich sein Comeback.
Ja.
Fast 1400 Jahre später, als auferstandenes Wesen. Und endlich spricht er auch den jungen Mann persönlich. Kurz bevor er gestorben ist, hat er nämlich noch ein paar Worte in seinen abschließenden Kapiteln im Buch Mormon an ihn gerichtet. Und jetzt kommt er zurück in diesen Versen, um das Werk des Herrn voranzubringen und auch, ja, und auch das Buch Mormon weiterzuführen. Und es beginnt damit, dass Joseph Smith eines Abends beunruhigt ist wegen seiner Schwächen und seiner Fehler. Er war wohl ein witziger, lustiger Kerl, der auch mal ein paar Späßchen gemacht hat und vielleicht ein bisschen kindisch war und ein paar Sachen gemacht hat. Wir lesen jetzt nichts Spezielles, aber ja, die man halt so macht in der Jugend. Und er liegt abends in seinem Bett in dem Zimmer, das er sich mit seinen Brüdern teilt. Also er war nicht alleine, aber alle schlafen schon. Und er liegt dort und er fleht innerlich um Vergebung, also er betet. Und er wünscht sich auch insgeheim, das lesen wir in Heilige, dass ein himmlischer Bote ihm geschickt wird, um ihm zu sagen, dass seine Sünden vergeben sind, beziehungsweise um ihm zu berichten, wie er vor Gott gerade steht. Das hat bei mir nie geklappt.
Hast du schon mal um himmlischen Boten gebetet?
Habe ich schon mal, ja.
Ja, tut mir leid. War als wohl kind. Nicht geplant für dich.
Nee. Also ich habe, als ich älter wurde, damit aufgehört, muss ich sagen, zu meiner Verteidigung. Aber als Kind wollte ich das sehr gerne mal, ja. Aber genau, nicht so wie bei mir, wird ihm dies tatsächlich gewährt. Denn es wird in seinem Zimmer plötzlich immer heller. Und alle anderen schlafen anscheinend weiter. Aber er sieht eben dieses Licht. Es wird heller als am Mittag, wie er schreibt. Und er sieht Moroni in dem Licht in der Luft stehen. Joseph hat zuerst Angst, wie immer, wenn ein Engel erscheint. Eigentlich hat jeder Angst erstmal, aber die Angst verlässt ihn bald. Und Moroni nennt Joseph auch bei seinem Namen und erklärt, wer er selber ist. Er berichtet ihm vom Buch Mormon und dem Urim und Thummim. Und er prophezeit ihm, dass sein Name, also Josephs Name, unter allen Völkern für gut und böse bekannt sein wird. Er erzählt von Strafgerichten, die Erde bald heimsuchen werden. Und er zitiert viele Schriftstellen, unter anderem Malachi, Jesaja und Apostelgeschichte. Er offenbart Joseph Smith außerdem das Versteck der goldenen Platten, aber er sagt, dass Joseph sie zu dieser Zeit noch nicht erlangen wird und darf. Und er warnt ihn auch, dass wenn er sie doch holen will, dass er vernichtet wird. Aber er sagt ihm auch, dass es einfach jetzt noch nicht die Zeit ist, dass er aber derjenige ist, der erwählt ist, sie zu holen und das Werk des Herrn mit ihnen voranzubringen. Danach wird das Licht wieder weniger und Moroni fährt wieder in den Himmel auf. Und Joseph, ja, kann man sich vorstellen, liegt wach da in seinem Bett und sinnt über diese seltsame Vision oder dieses seltsame Ereignis nach und über das, was Moroni ihm erzählt hat. Da wird es plötzlich wieder hell in seinem Zimmer.
Das ist die Lieblingsstelle meiner Kinder. Die finden das so toll.
Wenn er nochmal kommt.
Dass er, und nochmal. Und nochmal.
Moroni erscheint ein zweites Mal und wiederholt Wort für Wort, ohne Abweichung, was er bereits gesagt hat. Und er unterweist Joseph Smith noch ein bisschen weiter, bis er schließlich wieder in den Himmel aufsteigt. Joseph liegt wieder allein im Bett und ist noch wacher und total beeindruckt, da, what do you know, kommt Moroni nochmal. Und Joseph ist total überrascht. Ich muss sagen, ich stelle mir, es kommt einfach in meinen Kopf, wie Moroni das erstmal runterkommt, wieder hochgeht und Christus dort oben steht und sagt, ja Moroni, aber du hast XY vergessen. Und Moroni so, ah, Mist. Und Christus so, auf Anfang nochmal. Nein, aber Spaß beiseite. Moroni wiederholt nochmal genau das Gleiche, was er vorher schon gesagt hat. Also es war anscheinend so wichtig, dass er dreimal gekommen ist, um Joseph Smith genau das Gleiche wieder zu sagen. Es sollte sich wirklich einbrennen in seinen Geist. Und er fügt noch etwas hinzu, nämlich eine Warnung, dass der Satan ihn in Versuchung führen wird. Besonders im Hinblick darauf, dass Joseph die Platten für Reichtum nutzen könnte. Denn die Familie war sehr arm, hat nie viel Geld gehabt und sicherlich auch die Folgen davon zu spüren gehabt. Natürlich wird ihm das streng verboten und Moroni unterweist ihn, dass er nichts anderes vor Augen haben darf als nur die Verherrlichung Gottes und den Aufbau seines Reiches. Außerdem sagt Moroni, dass Joseph finstere Gedanken haben wird und alle Art Böses ihm in den Sinn dringen wird, was ihn davon abhalten soll, die Gebote zu halten. Also noch eine Warnung für sein Leben allgemein, nicht nur bezüglich der Platten. Aber er fordert ihn auf, damit er nicht völlig alleine dasteht, dass Joseph zu seinem Vater gehen soll, sobald er aufwacht, und ihm von den Visionen berichten soll, von Moroni und allem, was passiert ist. Danach fährt Moroni wieder einmal in den Himmel auf und Joseph beginnt gerade wieder über all das nachzudenken, als der Hahn kräht. Die ganze Nacht haben diese ganzen Erscheinungen gedauert und Joseph steht auf. Und er geht nicht zu seinem Vater und erzählt ihm dementsprechend nichts von Moroni, sondern er geht mit seinem ältesten Bruder Alvin aufs Feld, wo er hart und auch sehr ausdauernd arbeitet und versucht mit seinem ältesten Bruder mitzuhalten. Also er hat gerade die ganze Nacht durchgemacht und versucht jetzt noch richtig ordentlich zu arbeiten. Mit der Kraft, die sein ältester Bruder hatte, der glaube ich 8 Jahre älter war als er.
Und der die ganze Nacht geschlafen hat, während das passiert ist.
Richtig. Aber ein Nachdenker, ein Grübler wie Joseph ist, denkt er über den Besuch oder die Besuche von Moroni nach und was er gesagt hat. Und alles läuft ihm immer wieder durch den Kopf und er denkt an die goldenen Platten und den Hügel und vergisst dabei, irgendwann zu arbeiten. Also er hört immer wieder auf zu arbeiten. Ivy bemerkt das und bittet ihn weiterzumachen. Er sagt, sonst schaffen wir das nicht hier alles. Und Joseph versucht, noch härter und noch schneller zu arbeiten. Aber bald ist er verständlicherweise, solche Erlebnisse sind ja auch immer sehr kräftezehrend, wie wir das schon in der Schrift immer lesen. Er kann einfach nicht mehr. Und sein Vater sieht das und sagt zu Joseph, geh mal nach Hause, Junge. Weil er denkt, er ist krank. Und dann versucht Joseph, über einen Zaun zu klettern, aber seine letzten Kräfte verlassen ihn und er fällt einfach bewusstlos zu Boden. Während dieser Bewusstlosigkeit kommt Moroni nochmal zu ihm. Also er hat eine Vision in dieser Zeit und Moroni fragt Joseph, warum er nicht auf ihn gehört hat. Er sagt, warum bist du nicht zu deinem Vater gegangen, wie ich dir das gesagt habe, und hast ihm von dem berichtet, was du erlebt hast.
Er sagt sogar, bevor er ihn dazu auffordert, nochmal genau dasselbe wie in der Nacht wieder. Also er wiederholt das komplett wieder.
Er erinnert ihn nochmal daran, was, ja, falls er es vergessen hat. Er hat ja anscheinend ja, genau, alles vergessen, weil er auch nicht auf das Letzte gehört hat. Ja, Joseph wacht wieder auf und geht jetzt endlich direkt zu seinem Vater aufs Feld zurück und erzählt ihm alles. Und wie Moroni es schon vorhergesagt hat, glaubt sein Vater ihm alles, was er ihm erzählt. Und er ist vom Geist ganz berührt. Und er sagt zu Joseph, dass es eine Botschaft von Gott ist. Also er bestätigt das nochmal. Und er sagt, dass Joseph das tun soll, was Moroni ihm gesagt hat. Joseph verlässt sofort das Feld und macht sich auf den Weg zum Hügel, der ungefähr 5 Kilometer entfernt vom Haus liegt, wo die Platten liegen. Also er geht auf zum Hügel Kumora. Joseph weiß, die Platten sind heilig, aber er kann irgendwie nicht anders auf dem Weg, als sich zu fragen, wie viel sie wohl wert sind. Und er ist sich seiner Verantwortung bewusst, aber auch der Tatsache, dass er jetzt den Ort kennt, an dem etwas liegt, was eben seine ganze Familie aus der Armut befreien könnte. Joseph sucht nach der Stelle und findet den Stein, unter dem die goldenen Platten liegen. Er entfernt die Erde drumherum und hebt den Stein heraus und er sieht in einem kleinen Steinbehälter, also es wurde also eine kleine Steinschachtel quasi gebaut, in der die Platten liegen, der Urim und Thummim und ein Brustschild. Alles, was Moroni gesagt hatte. Joseph versucht, direkt die Dinge herauszunehmen. Er streckt die Hand aus, um danach zu greifen, aber in dem Moment bekommt er einen Schlag und fährt zurück. Dasselbe passiert noch zweimal. Und völlig frustriert ruft er, wahrscheinlich eher zu sich selbst, warum kann ich das Buch nicht bekommen? Und nicht überraschend mittlerweile steht hinter ihm Moroni und sagt ihm, weil du die Gebote des Herrn nicht gehalten hast. Und Joseph realisiert in dem Moment, dass er den wahren Zweck und den wahren Grund dieser Platten und des Berichts, der darauf geschrieben steht, vergessen hat. Und er beginnt zu beten. Und er hat daraufhin eine Vision. Und Moroni zeigt ihm den Satan dieses Mal. Und er zeigt ihm seine zahllosen Heerscharen. Und er erklärt, dass ihm all das gezeigt wird, damit Joseph zwischen Gut und Böse besser unterscheiden kann. Und er ermahnt Joseph, dass er sein Herz läutern soll und auch seine Willenskraft stärken soll. Sonst würde er den Bericht niemals erlangen, sagt er. Also gar nicht. Moroni sagt, dass dieser Bericht, dass die Platten, nur durch Beten und treuen Gehorsam gegenüber dem Herrn erlangt werden kann.
Ich musste an dieser Stelle daran denken, was wir Ende letzten Jahres gelesen haben. Nämlich, wie diese Platten, unter welcher Anstrengung diese Platten beendet wurden, geschützt wurden, verborgen wurden. Mhm. Und dass Moroni nun mal derjenige war, der einen Großteil dieser Anstrengung, ne, zusammen mit seinem Vater aufgebracht hat. Und Moroni selbst hat in Mormon 9 lesen wir das. Das ist der Abschluss davon, dem Kapitel. Da hat er darüber gerade gesprochen, dass über die seine Brüder und die Verheißungen, die ihnen gegeben wurden und über die Wiederherstellung. Und dann sagt er, und möge der Herr Jesus Christus gewähren, dass ihre Gebete gemäß ihrem Glauben erhört werden. Und möge Gott, der Vater, des Bundes gedenken, den er mit dem Haus Israel gemacht hat. Und möge er sie immer da segnen durch Glauben an den Namen Jesu Christi. Amen, sagt er dann auch. Und das ist so dieses Gebet im Grunde. Also als ob es dieses Gebet ist, das er hier gemeint hat. Und dass er selbst gesprochen hat. Und er weiß, was alles daran hängt, dass diese Platten in rechtschaffene Hände kommen, übersetzt werden, dass da diese ganzen Verheißungen, diese ganzen Versprechen, die Gott gegeben hat und die Zukunft der Welt und auch die Vergangenheit eigentlich, die Menschen, die so lange, ne, die Arbeit, die wir heute tun für die Verstorbenen und die wir auch noch im Millennium tun werden. Also er weiß, was da dran hängt und deswegen ist es so, auch wenn ich es immer wieder sage oder wir beide immer wieder sagen, es ist so spannend, diesen Zusammenhang direkt zu haben vom Buch Mormon, wo wir mit Moroni das Ganze beenden und ihn jetzt hier wieder zu sehen und dieses persönliche Anliegen, was es ihm auch ist, das Buch Mormon hervorzubringen. Ne? Das finde ich ganz spannend.
Ja, und wie schön, dass er das einfach, dass er derjenige war, ne, der das, oder dass er derjenige sein durfte, der so eine große Rolle dabei gespielt hat, das wollen wir dann auch
hervorzubringen. Und es macht total viel Sinn, dass ihm auch Joseph Smith gezeigt wurde zu seinen Lebzeiten, also zu Moronis Lebzeiten, dass er Joseph Smith gesehen hat und er auch an ihn geschrieben hat, sich vorzubereiten darauf, dass es ein Junge sein wird, der nicht genau weiß, was er tut und auch Fehler machen wird. Also es ist eine tolle, perfekte Situation eigentlich, wie das so zusammenspielt.
Ja. Ist fast wie so ein Mentor,
ja,
der ihn die ganze Zeit irgendwie begleitet. Einfach von vor 1400 Jahren.
Ja, ja.
Das ist schon echt cool. Ja, nachdem Moroni diese Warnung an Joseph ausgesprochen hat, fragt Joseph ihn, wann er die Platten denn nehmen dürfe. Und Moroni sagt Joseph, dass er in genau einem Jahr am gleichen Tag wiederkommen soll, der 22. September, und dass er dann die Platten nehmen darf. Und dass Moroni dort am Hügel auf ihn warten wird und ihn weiter unterweisen soll. Und Joseph soll seinen ältesten Bruder mitnehmen. Ich habe mich lange gefragt, warum das so gewesen ist, dass Moroni sagt, Joseph soll seinen ältesten Bruder mitnehmen. Denn 2 Monate später kommt Alvin mit starken Bauchschmerzen vom Feld und der Arzt kann nicht helfen und kurz darauf verstirbt er. Und alle sind sehr, sehr erschüttert darüber und Joseph ist auch sehr bestürzt. Und man fragt sich, warum sollte Joseph Alvin mitnehmen? Aber als ich das nochmal gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass Moroni nicht Alvin sagt, sondern er sagt seinen ältesten Bruder. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, dass es völlig in Ordnung gewesen wäre, wenn Joseph Hiram mitgebracht hätte. Später, als Joseph die Platten dann final tatsächlich auch bekommt, nimmt er jemand anderen mit, nicht Hiram. Dazu kommen wir noch. Jemand, der ihm auch sehr ans Herz wächst. Und ich kann mir vorstellen, dass der Herr deshalb ihm die Wahl später gelassen hat, wen er mitnimmt. Eine Sache, die wir noch hier hinzufügen wollen, ist, dass viel aus dieser Geschichte aus dem Buch Heilige kommt, was aus verschiedenen Quellen zusammengetragen wurde. Und es kann komisch erscheinen, dass Moroni hier sagt, Joseph, du darfst die Platten in einem Jahr schon nehmen. Und Joseph fragt, wann kann ich die Platten nehmen? Und Moroni sagt, komm in einem Jahr wieder, dann kannst du die Platten nehmen. In Joseph Smith Lebensgeschichte, Vers 53, lesen wir aber, dass Moroni sagt, dass die Zeit, die Platten hervorzubringen, noch nicht gekommen sei bis in 4 Jahren von diesem Tag an. Aber uns ist aufgefallen, dass Moroni sagt, dass noch nicht die Zeit ist, sie hervorzubringen. Dass er nicht sagt, und darum ging es Joseph hier, dass er sie nicht anfassen darf oder nicht herausnehmen darf aus dieser Box oder aus der Erde. Also Moroni sagt hier, du darfst in einem Jahr wiederkommen, dann darfst du, wenn du würdig bist, die Platten herausnehmen, darfst sie anfassen, darfst sie dir anschauen. Das hätte er jetzt schon gedurft, wenn er sich an die Gebote gehalten hätte. Aber er verheißt ihm trotzdem, dass es noch 4 Jahre dauern wird, bis das Buch Mormon als Buch und die Platten quasi, also bis die Geschichte, dieser Bericht hervorkommen wird für die Menschheit. Wir springen ein Jahr in die Zukunft zum 22.09.1824 und Joseph geht wieder zum Hügel. Er ist wieder allein und auf dem Weg fragt er sich, ob der Herr ihm überhaupt jetzt die Platten geben wird, ob er sie jetzt nehmen darf, weil er allein ist, ne? Obwohl Moroni ihm gesagt hatte, er soll mit seinem ältesten Bruder kommen. Aber der Herr ist nicht wütend oder sowas, sondern er darf tatsächlich die Platten herausnehmen aus dieser Box und darf sie anfassen. Und das tut er auch. Er kommt zum Hügel, hebt die Platten raus und in dem Moment kommt ihm der Gedanke, dass auch die restlichen Gegenstände, die da noch drin sind, der Urim Thummim, der Brustschild, dass auch diese Dinge wertvoll sind und dass er die da nicht einfach lassen kann. Denn er dachte, er kann die jetzt schon mit nach Hause nehmen. Vielleicht hätte er das auch schon gedurft. Vielleicht hätte einfach das Werk noch nicht begonnen, der Übersetzung. Aber er denkt eben, ja, da kann er es hier nicht lassen. Ich muss das irgendwo verstecken. Dieser Gedanke kommt ihm und er legt die Platten zur Seite, dreht sich um die Sachen herauszunehmen und um die Stelle wieder zu schließen. Und als er wieder nach den Platten greifen will, sind sie plötzlich weg. Joseph kriegt natürlich einen totalen Schreck und betet zum Herrn. Und Moroni erscheint ihm und sagt Joseph, dass er nicht den Anweisungen gefolgt sei. Denn die Anweisungen waren, du darfst die Platten nicht aus den Augen lassen. Moroni sagt ihm, er soll nächstes Jahr wiederkommen und die Platten dann holen. Und er belehrt ihn noch ein bisschen. Und Joseph ist verständlicherweise enttäuscht von sich selbst und auch betrübt. Er geht nach Hause wieder mit leeren Händen, die Familie, und er selber dachte, jetzt kommt er mit den Platten nach Hause, aber so war es leider nicht. Im nächsten Jahr, 1825, beginnt Joseph für einen Goldgräber zu arbeiten und er wohnt zu der Zeit bei einem gewissen Isaac Hale, in dessen Tochter er sich verliebt, Emma Hale. In dieser Zeit wird Joseph mehr und mehr verfolgt Über ihn wird gelästert und er wird sogar vor Gericht gebracht. Und er geht im September erneut zum Hügelkummerer. Aber er bekommt die Platten immer noch nicht. Denn Moroni sagt ihm, er soll aufhören, sich mit Schatzgräbern und Goldgräbern abzugeben, weil das schlecht und hinterhältige Männer seien. Moroni warnt Joseph außerdem, dass er jetzt noch ein Jahr Zeit hat, um seinen Willen dem des Herrn anzugleichen. Und wenn er das in diesem Jahr nicht tut, wird er die Platten niemals bekommen. Außerdem soll Joseph zum letzten Mal, wie Moroni schon beim ersten Mal sagte, jemanden mitbringen. Haben wir eben schon gesagt. Aber als Joseph fragt, wer das sein soll, sagt Moroni, du wirst das schon wissen. Und Joseph erfährt, dass er diesmal Emma mitnehmen soll. Die beiden heiraten auch am 18. Januar 1827. Trotz der Opposition seitens der Familie von Emma sind sie letztendlich gezwungen, wegzuziehen. Joseph und Emma gehen zurück zu Josephs Familie. Und wir lesen in Heilige, dass Joseph eines Abends zum Einkaufen in die Stadt geht und erst spät zurückkehrt, viel später als alle erwarten. Und auf die Frage, wo er denn war, antwortet er, dass Moroni ihm erneut erschienen ist und ihn so streng wie noch nie zurechtgewiesen hätte, weil er nachlässig gewesen sei. Und von da an tut Joseph so gut es geht alles, was er kann, um dem Auftrag des Herrn gerecht zu werden. Am 22.09.1927 um Mitternacht kehrt Joseph Smith wie immer zum Hügel Kummerer zurück. Er kommt um Mitternacht, also gerade um kurz nach Mitternacht, um schlechten Menschen zuvorzukommen. Denn es hatte sich langsam herumgesprochen, dass Joseph goldene Platten bekommen würde. Und es haben Leute mitbekommen, dass er jedes Jahr zur gleichen Zeit zu diesem Hügel geht. Joseph erhält nun endlich die Platten, während seine Frau Emma an der Kutsche wartet. Und er nimmt sie mit, also die Platten, und wird erneut ermahnt, dass er jetzt für sie verantwortlich ist und dass er sich auch so verhalten soll. Und ihm wird gesagt, dass falls er sie verliert durch Nachlässigkeit oder Unbedachtheit, dann würde er von Gott abgeschnitten werden. Also wirklich große Konsequenzen. Aber er bekommt auch die Verheißung, dass wenn er alle Kräfte dafür aufwendet, sie zu bewahren, bis Moroni sie wieder abholen kommt, dann würden sie geschützt sein. Man würde denken, Joseph nimmt jetzt die Platten, geht zurück nach Hause und die Geschichte ist zu Ende. Aber Joseph versteckt sie zunächst in einem hohlen Baumstamm und nimmt nur den Urim und Thummim mit, blickt dort ab und zu rein, um zu sehen, ob die Platten sicher sind und ob es ihnen gut geht. Joseph braucht, um die Platten sicher zu verwahren, noch eine Box, die man abschließen kann. Wurde ihm so aufgetragen. Und da er keine hat, geht er, um eben das Geld zu verdienen, um so eine abschließbare Box zu kaufen. Während er unterwegs ist, um zu arbeiten, hört sein Vater eine Unterhaltung von Männern, die schon länger hinter Joseph her sind, die planen, die Platten irgendwie zu bekommen. Sie wollen, die suchen immer noch danach. Die versuchen einfach irgendwie, diese Platten zu erlangen. Und die wissen auch, dass in dem Wald die irgendwo sein müssen. Josephs Vater warnt Emma und Emma reitet so schnell sie kann zu Joseph und erzählt ihm davon. Joseph blickt in den Urim und Thummim und sieht, dass die Platten immer noch sicher sind. Aber er merkt, jetzt ist es dringlich, ich muss die Platten jetzt wirklich holen. Und er geht also wieder in den Wald, holt die Platten aus dem Baumstamm und wickelt sie in ein Hemd ein und macht sich mit den schweren Platten auf den Rückweg, 5 Kilometer, immer die Fühler ausgestreckt nach irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Leuten, die ihm die Platten wegnehmen will. Und er versucht sich zu beeilen, aber wie gesagt, die Platten, die wiegen schon einiges. Und in dem Moment, als er über einen umgefallenen Baum springen will, trifft ihn etwas Hartes im Rücken. Und er dreht sich um und er sieht einen Mann, der mit seinem Gewehr wie so eine Keule auf ihn einschlägt. Und Joseph hält mit einer Hand noch gerade so die Platten fest und schafft es, sein Gegenüber niederzuschlagen und verkriecht sich erstmal. Als die Luft rein ist, läuft er wieder los, aber das Gleiche passiert ihm noch zweimal mit 2 weiteren Männern, die ihn auf dem Weg nach Hause angreifen. Und Joseph kommt beim einen Mal sogar richtig ins Taumeln, aber schafft es, beide abzuwehren und rennt nach Hause, wo seine Familie die Platten zwar nicht sehen dürfen, aber das Paket befühlen dürfen. Also sie dürfen richtig sie hochheben und fühlen die Seiten und so weiter darunter. Mehr und mehr Leute beginnen jetzt zu wissen, dass Joseph die Goldplatten hat. Jeder Versuch wird unternommen, um sie ihm abzunehmen. Er muss sich ständig ein neues Versteck ausdenken und darf nicht unachtsam werden. Außerdem bekommt die Familie einen neuen Freund, nämlich Martin Harris, ein relativ wohlhabender Landwirt der Gegend, der viele Fragen beantwortet bekommt von Joseph und der durch ein Gebet ein Zeugnis von Josephs Geschichte, der Vision, den Platten und allem drumherum bekommt. Die Verfolgung wird weiterhin schlimmer und schlimmer, aber der Herr beschützt die Platten und auch Joseph. Und Joseph ist genötigt, wegen der schrecklichen Taten anderer Menschen umzuziehen. Und er zieht nach Pennsylvania ins Haus von Emmas Eltern. Während der Vorbereitung für den Umzug schenkt ihnen der Martin Harris $50. Das ist super viel Geld gewesen damals. Also der hilft ihnen, die Schulden, die sie noch hatten, zu begleichen und den Umzug damit zu finanzieren. In Pennsylvania angekommen, beginnt Joseph Smith sofort damit, die Schriftzeichen erst abzuschreiben und dann zu übersetzen. Während dieser Zeit kommt Martin Harris zu Joseph. Er besucht ihn und bittet um ein paar Abschriften von den Platten, also richtige, originale Zeichen, die auf die Platten eingraviert wurden, auf Pergament und geht mit diesen Zeichen zu einem für seine literarische Bildung berühmten Professor in New York. Martin zeigt diesem Mann die Schriftzeichen und auch die Übersetzung dazu. Er hatte beides mitgenommen. Und dieser bestätigt ihm die Richtigkeit der Übersetzung und auch die Echtheit der Hieroglyphen oder der Schriftzeichen. Er sagt sogar, dass die Übersetzung richtiger sei als alle Übersetzungen, die er bisher gesehen hätte. Und er sagt, dass die Zeichen eine Mischung seien aus Ägyptisch, Assyrisch, Chaldäisch und Arabisch. Was sehr gut passt zum Buch Mormon. Wir wissen ja, dass die alle auch unterschiedliche Sprachen hatten und so weiter. Das ist echt richtig cool, finde ich. Und er gibt Martin tatsächlich eine Bescheinigung über die Echtheit der Zeichen und auch der Übersetzung, der Richtigkeit der Übersetzung. Und Martin steckt sie in die Tasche und will das Haus verlassen, als der Mann, dieser Professor, ihn nochmal zurückruft und fragt, wie dieser Joseph das überhaupt herausgefunden hat. Und Martin erzählt ihm, dass ein Engel Gottes ihm dies offenbart hat. Daraufhin bittet der Professor, dass Martin ihm nochmal die Bescheinigung gibt. Er möchte die nochmal sehen. Und als Martin sie ihm hinreicht, zerreißt er sie und sagt, es gebe keinen Dienst von Engeln mehr und Martin soll besser aufpassen, weil er denkt, der Joseph, der will ihn übers Ohr hauen. Und er sagt, bring mir doch die Platten, dann kann ich sie übersetzen. Und Martin sagt, erstens ist mir verboten, dass ich sie bringe. Zweitens sind die Platten teilweise versiegelt und keiner kann sie lesen. Und dann sagt der Professor einen recht berühmten Satz, nämlich, ein versiegeltes Buch kann ich nicht lesen. Und dieser Satz erfüllt eine Prophezeiung, die wir in Jesaja 29, Vers 11 bis 14 lesen. So wurde für euch die Vision von alledem, wie Worte in einem versiegelten Buch. Gibt man es einem, der lesen kann und sagt, lies dies doch, dann wird er sagen, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und gibt man das Buch einem, der nicht lesen kann und sagt, lies dies doch, dann wird er sagen, ich kann nicht lesen. Der Herr sagte, weil dieses Volk sich mir mit seinem Mund nähert und mich mit seinen Lippen ehrt, sein Herz aber fernhält von mir und weil ihre Furcht vor mir zu einem angelernten menschlichen Gebot wurde, darum siehe, will ich weiterhin wunderbar an diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Dann wird die Weisheit seiner Weisen vergehen und die Klugheit seiner Klugen sich verbergen. Nach diesem Besuch bei dem Professor geht Martin Harris zu einem anderen Gelehrten, zu einem Dr. Mitchell, der nicht ganz so gelehrt war auf diesem Gebiet, aber der auch bestätigte, was der Professor ihm schon über die Zeichen und die Übersetzung gesagt hatte. Und damit hatte er nicht nur eine Bestätigung von einem weltlichen Gelehrten erhalten, sondern er hatte auch für sich selbst durch dieses Erlebnis noch einmal das Zeugnis bekommen, dass es wirklich ein Bericht war von vor vielen Tausenden von Jahren, der nun in den Händen von Joseph Smith lag.
Vielen, vielen Dank für diese ausführliche Geschichte. Und ich finde, wenn das auch lang ist, es lohnt sich wirklich sehr. Natürlich kriegen wir so die Basics, die allgemein wichtig sind über die Lebensgeschichte, sonst wäre es da nicht so verfasst. Ne? Es geht darum, Joseph Smith hat durch Moroni Belehrung und am Ende die Platten bekommen und er hat sie übersetzt. Aber ich finde es doch spannend einmal, was da so drumherum noch und dazwischen noch so passiert. Und genauso finde ich das immer wieder, und ich habe es schon oft auch im Podcast gesagt, ein besonderes Zeugnis dafür, dass Joseph Smith nicht machen durfte, was er wollte. Dass er als Prophet wirklich angelernt wurde, dass er ermahnt wurde und lernen musste. Und nicht, dass hier die Hälfte ist von Gott, die Hälfte hat Joseph sich ausgedacht. Man könnte jetzt sagen, okay, das wird jetzt niemanden überzeugen, der gar nicht daran glaubt. Aber gerade, finde ich, in der Kirche kommt doch langsam jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Bezug zu, in Bezug zu Joseph Smith das durch, sondern so in Bezug zu unseren derzeitigen Propheten oder neuzeitlichen Propheten, dass ja, das war deren Meinung und oder wieso hält der Herr nicht die davon ab, was das und das zu sagen. Also es ist so ein bisschen schwammiger geworden. Und ich finde, hier wird deutlich, der Herr führt seine Propheten. Ganz, ganz nah an sich heran und ja, nicht an kurzer Leine, hört sich jetzt so gemein an irgendwie, aber es ist sein Werk und es bleibt auch sein Werk. Und das finde ich, das wird einfach deutlich hier. Und ich fand diesmal besonders spannend, nämlich die Dinge, die Moroni ja viermal, immer wieder, in dreimal in der Nacht und dann auch nochmal am Morgen auf dem Feld zu Joseph Smith sagt, über was er ihn belehrt. Wir haben nämlich, Aileen hat das schon erwähnt, mehrere Schriftstellen, die Moroni hier zitiert. Eine kommt besonders ins Auge, nämlich Malachi. Denn das ist auch das, was wir, zumindest ein Teil davon, in Lehre und Bündnisse Abschnitt 2 lesen. Nämlich das, was Moroni ihm an dieser Stelle in diesen vier Besuchen gesagt hat. Das Besondere an dieser Schriftstelle ist nämlich, dass sie in jeder Schrift vorkommt. Also einmal in der Bibel als Ganzes, nämlich in Malachi selbst, Malachi 3, in Lehre und Bündnisse 2, dass es hier nochmal niedergeschrieben ist. Wir lesen das auch in Joseph Smiths Lebensgeschichte. Hier ja die gleiche Situation. Und was ich ganz interessant finde, wir haben es auch letztes Jahr gelesen, nämlich im dritten Nephi 25. Diese Worte von Malachi hat Jesus Christus selbst den Nephiten gepredigt, nachdem er zu ihnen gekommen war. Denn Malachi ist der letzte Prophet des Reiches Israels, bevor es zerstört wurde. Und die Nephiten, die haben sind zu dem Zeitpunkt schon im verheißenen Land gewesen. Also sie haben Malachi nicht erlebt als Propheten. Und Jesus Christus fand diese Verheißung, diese Worte, die er hier sagt, durch Malachi, so wichtig, dass sie in allen Schriften vorkommen, dass er sie nochmal wiederholt hat gegenüber der Nephiten und so wichtig, dass sie in dieser Nacht dreimal und am nächsten Morgen noch ein viertes Mal Joseph Smith gesagt wurden. Und deswegen möchte ich mich damit beschäftigen, warum Malachi oder diese Worte so wichtig sind. Und es ist auch so, dass im Alten Testament die Worte ein wenig anders sind. Ich lese das mal kurz vor. Also wir kennen das aus Malachi 3, Verse 23 und 24, ist eigentlich sehr bekannt. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit Bann oder mit einem Fluch, je nach Übersetzung wird das so oder so gesagt. In Lehre und Bündnisse ist es ein bisschen mehr erklärt und ich finde es ganz interessant, dass, wenn wir das lesen, eigentlich eher die Wortlaute aus Malachi nehmen, obwohl in Lehre und Bündnisse es noch mal mehr erläutert ist. Und wir lesen hier nämlich, siehe, ich werde das Priestertum durch die Hand des Propheten Elia offenbaren, ehe der große und schreckliche Tag kommt. Und er wird die Verheißungen, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen. Und das Herz der Kinder wird sich ihren Vätern zuwenden. Wenn es nicht so wäre, würde die ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet werden. Also hier ist ein bisschen mehr noch drin. Also er präzisiert, dass das Priestertum durch Elia gebracht wird und nicht einfach nur Elia vorbeikommt. Er erklärt, was das bedeutet, das Herz der Väter sich den Söhnen zuzuwenden und das Herz der Söhne den Vätern, nämlich dass die Verheißungen, die den Vätern gemacht wurden, den Kindern ins Herz gegeben werden. Also dass es ihnen wichtig wird, dass sie daran erinnert werden, was damals den Vätern verheißen wurde. Und es wird auch noch mal ein bisschen genauer gesagt, was mit diesem Bann oder diesem Fluch gemeint ist, nämlich, dass die ganze Erde beim zweiten Kommen Jesus Christus wiederkommt, völlig verwüstet werden würde, wenn das nicht geschieht. Wenn wir über die App in Lehre und Bündnisse Abschnitt 2 lesen, gibt es bei Verheißungen einen Verweis, auf den man klicken kann, einen Link. Und dort sieht man dann, dass es um zwei Verheißungen geht, wird dort erläutert, die Christus gemacht hat oder die der Herr dem Volk Israel gemacht hat und von denen Malachi hier als Verheißungen spricht. Das ist einmal das Priestertum zur Errettung der Toten zu bringen und zur Siegelung der heiligen Handlungen für die Ewigkeit. Darum geht es. Dann habe ich mich gefragt, warum ist Elia so wichtig? Elia war der letzte Prophet, der die Schlüssel der Siedlungsvollmacht trug, bevor Jesus Christus kam. Und auch dann war seine Aufgabe nicht vorbei, denn er hat immer diese Schlüssel weitergegeben, egal in welcher darauf folgenden Zeit. Bei den Heiligen der ersten Tage sozusagen, Petrus, Jakobus und Johannes trugen diese Schlüssel später, aber sie haben diese Schlüssel auf dem Berg der Verklärung direkt von Elia bekommen. Und später, am 3. April 1836, kam Elia zum Kirtland-Tempel, um diese Schlüssel wieder Joseph Smith und Oliver Cowdery zu geben. Das lesen wir in Lehre und Bündnisse 110 dann noch wieder.
Interessant, ne? Dass Elia gebracht hat, weil Petrus, Jakobus und Johannes waren mit Christus zusammen. Christus ist der Sohn Gottes, der hat alle Schlüssel. Ne? Seine Macht ist das Priestertum.
Ja.
Da fragt man sich, warum hat Jesus Christus ihn nicht einfach das Priestertum übertragen?
Ja, es gibt so die Zuständigkeiten einfach, ne?
Ja,
ist ganz spannend.
Ist schön auch irgendwie, ne? Also ich finde es schön, dass Jesus Christus delegiert. Man sieht, er arbeitet in seinem Priestertum, wie er auch heute in seinem Priestertum arbeitet. Er sagt nicht, das ist meine Macht und ich mache alles, was ich kann und ihr guckt nur zu, sondern er sagt, weißt du was, du hast die Aufgabe, du hast die Aufgabe.
Hm.
Schön, oder? Also das muss auch so für Elia cool sein, immer wieder mal da zu sein. Und
Und Elia hat ja auch eine großartige Geschichte, sag ich jetzt mal. Er ist ja auch ein großer Prophet gewesen.
Das stimmt.
Der ähnlich wie der Nephi am Ende des Buches Mormon die Himmel öffnen konnte. Er hat Hungersnot gebracht, er hat Regen zurückgenommen. Also er hat wirklich Macht ausgeübt.
Mhm.
Und er war wohl jemand, der eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Aber genauso wie du sagst, es ist ja auch in Kirtland genau dasselbe gewesen. Bevor Elia kam, es kam ja auch Mose an dem Tag und so weiter, war auch Jesus Christus selbst da. Also er ist sogar an beiden Situationen dort gewesen.
Ja.
Aber trotzdem war Elia einfach derjenige, der dafür verantwortlich war, diese Schlüssel weiterzugeben.
Ja.
Im Detail kann ich jetzt nicht sagen, warum das so ist, aber es ist, wie du schon sagst, auch ein Zeichen dafür, vielleicht, dass der Herr, wie der Herr regiert und wie der Herr uns anlernt für all diese Dinge und Verantwortlichkeiten und Ordnung hat in seiner Kirche. Ne?
Ja.
Viele werden das kennen, dass ja die Juden immer auf Elia gewartet haben. Und beim Pascha-Fest ist es ja so, dass die Juden zu einem bestimmten Zeitpunkt die Tür öffnen, um Elia reinzulassen und dass auch immer ein Platz für ihn gedeckt ist.
Mhm.
Am Pascha-Fest. Und Joseph Fielding Smith hat zu dieser Sache und zu Elia Folgendes gesagt. Soweit ich informiert bin, feierte jede jüdische Familie am 3. April 1836 ihr jährliches Pascha-Fest und öffnete wie üblich die Tür für Elia.
Nee, also ist der am 3. April dann noch gekommen?
Genau, am 3. April 1836 ist Elia nach Kirtland gekommen und es war tatsächlich Pascha-Fest. Das
cool.
Fand ich schon mal echt cool, ne?
Wie cool.
Richtig cool. Und er sagte weiter, also Joseph Fielding Smith, gerade an diesem Tag kam Elia tatsächlich, jedoch nicht zum Haus eines Juden, um mit der Familie das Pascha zu begehen, sondern er erschien im Haus des Herrn. Es war dem Namen des Herrn in Kirtland erbaut worden und er, der Herr, hat es angenommen und brachte dort Schlüsselvollmachten wieder, um genau das zu Wege zu bringen, was die in ihren Häusern versammelten Juden begehrten.
Aber trotzdem total cool, dass es am Pascha-Fest, also nicht um so sich lustig zu machen, sondern ganz im Gegenteil, um das,
weil das die Verheißung war.
Um das zu ehren. Ja, weil, also,
ja.
Ne, die haben das gefeiert und er ist am Pascha-Fest gekommen, zu dem Fest, das für ihn, oder nicht für ihn, aber
nicht für ihn.
Wo für ihn die Platz Tür geöffnet gemacht hatte, wurde,
genau.
Ja. Und wo er erwartet wurde, sozusagen.
Genau.
Und man merkt einfach, der Herr gedenkt seinem Volk, ne? Also den Juden und den Christen, weil wir alle eins sind letztendlich. Wir sind sein Volk.
Sein Volk.
Und richtig, das Volk Israel. Und er gedenkt seines Volkes.
Und das ist eine super Überleitung, weil dieses Gedenken ist der Punkt dieser ganzen Schlüsselvollmachten. Denn wenn wir uns jetzt wieder die Schriftstelle angucken und er sagt, ne, die Väter und die Söhne, und dann könnten wir uns fragen, wer sind denn die Söhne und wer sind die Väter? Und auch dazu hat Joseph Fielding Smith etwas gesagt. Ich lese es einfach vor, weil er fasst das einfach super zusammen. Er sagt, die Väter sind unsere verstorbenen Vorfahren, die aus dem Leben geschieden sind, ohne dass sie das Evangelium hätten annehmen können, denen aber verheißen wurde, dass sie die Möglichkeit dazu noch erhalten würden. Die Kinder sind die jetzt Lebenden, die genealogische Angaben zusammentragen und im Tempel stellvertretend für die Toten amtieren. Das Herz der Kinder wird den Vätern in der Weise zugewendet, dass ihnen der Wunsch ins Herz gepflanzt wird, Aufzeichnungen über die Vorfahren zu ermitteln. Es ist notwendig, dass ihnen dieser Wunsch ins Herz gegeben wird, denn nur dann können sie ins Haus des Herrn gehen und die nötige Arbeit für ihre Vorväter verrichten, die ohne Evangeliumskenntnis gestorben sind und daher nicht die Möglichkeit hatten, das vollständige Evangelium anzunehmen. Es ist also eine ganz persönliche Schriftstelle für jeden von uns. Und deswegen so wichtig, dass wir sie hören, egal in welchem Buch wir lesen, dass wir es einmal mitgekriegt haben.
Es ist wahrscheinlich wichtig für beide Seiten.
Ja.
Es war sicherlich auch wichtig für die Leute des Alten Testaments zu hören, dass irgendwann der Tag kommt, an dem das Herz der Kinder den Vätern wieder zugewendet wird. Ne?
Genau, an denen sie sich erinnern, an diese Verheißung, die den Vätern gegeben wurden. Ja.
Genau, dass sie darauf hoffen können, dass irgendwann diese Vollmacht wieder auf Erden sein wird und dass sie irgendwann für sie die Bündnisse geschlossen werden können. Mhm. Aber man kennt ja auch, wenn man mal anfängt mit Genealogie, wie süchtig das machen kann, ne? Wie, dass dieser Wunsch wirklich in einem entflammen kann.
Mhm.
Das ist schon.
Das packt schon einen cool, richtig, ja. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Und ich habe mir dann noch eine weitere Frage gestellt, was denn wäre, weil das wird ja ganz am Ende der Stelle angesprochen, wenn Elia nicht gekommen wäre. Und er sagt ja hier, die Erde würde mit einem Bann, einem Fluch geschlagen, völlig verwüstet, je nach Übersetzung. Und warum ist das so? Ich habe mir das immer sehr bildlich und sehr zeitlich vorgestellt. Und habe mich gefragt, wieso wird jetzt die Erde verwüstet beim zweiten Kommen?
Was kann die Erde dafür?
Ja, was kann die Erde dafür und was genau hat das damit zu tun? Und ich will jetzt gar nicht komplett ausschließen, dass es nicht auch eine tatsächliche Verwüstung der Erde irgendwo beinhaltet. Aber was wir nicht verpassen dürfen, ist hier die geistige Ebene. Und was es bedeuten würde? Es würde bedeuten, dass Familien auseinandergerissen werden. Es würde bedeuten, dass Versprechen, die der Herr vor Alters gegeben hat, gebrochen würden. Mhm. Es würde bedeuten, dass ein Gott der Liebe und Gerechtigkeit, dass er nicht existieren würde, sondern dass es ungerecht werde, dass er irgendwas versprochen hat oder dass, je nachdem, der errettet wird, in welcher Zeit er gelebt hat und die anderen mal hat Pech gehabt und dass das ganze Erdenleben nach dem Plan, den wir kennen, keinen Sinn hätte. Denn den Sinn finden wir nur darin, wenn das, was wir hier tun, mit der Ewigkeit verbunden wird. Und das ist doch Chaos, das ist doch Verwüstung und das ist doch ein Fluch, oder? Auf geistiger Ebene.
Und vielleicht ist es auch, also wenn man das tatsächlich wörtlich nimmt, die Erde wurde ja zu dem Zweck geschaffen.
Ja.
Für den Plan des Glücklichseins, dass wir Götter werden können und dass wir für immer mit unseren Familien zusammen sein können. Das ist ja das höchste Ziel und das Wichtigste, dass wir alle verbunden sind. Und vielleicht hätte es wirklich, wie du sagst, ne, auch eine richtige physische Konsequenz, dass die Erde so nicht mehr weiter bestehen würde oder nicht celestial gemacht würde, weil sie keinen Grund hätte, um weiter zu existieren.
Genau, was auch ein Chaos, eine Verwüstung irgendwo darstellen würde, wenn sie nicht zu ihrem eigentlichen Zweck oder ihrem eigentlichen Ziel kommen würde. Und wie du das schon gesagt hast, ist nämlich so, der Zweck des Erdenlebens ist die Familie. Natürlich persönliches Wachstum, aber Opfer für unsere Nächsten zu tun, zueinander zu finden, Generationen zu verbinden und dass all diese Bemühungen, die wir hier tun, auch in Ewigkeit gültig sind. Und es geht nämlich dabei bei den Siegelungsvollmachten, bei Siegelungen im Tempel, es geht nicht nur darum, ein Ehepaar miteinander zu verbinden. Es geht auch nicht nur um die Kernfamilie, dass sie ewig zusammen sein kann. Das ist etwas, was uns natürlich sehr viel bedeutet, weil diese Menschen uns nahestehen und was uns auf jeden Fall hilft, dass uns das wichtig ist. Aber es ist so viel mehr. Es geht auch nicht nur um unsere direkten irdischen Vorfahren, denn wir sind alle Geistkinder Gottes. Und wir lebten früher zusammen bei ihm. Und wir müssen uns einfach vorstellen, dass überall, an allen Enden der Erde und zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte, auf dieser Welt Personen gelebt haben und jetzt leben, die wir einmal geliebt haben.
Mhm.
Wir erinnern uns nur nicht mehr daran. Und unser himmlischer Vater ist auch keine isolierte Person. Wir hier auf der Erde, wir sind eine Generation aus einer ewigen göttlichen Familie, die überall verzweigt in alle Richtungen geht. Also so sind diese Siegelungen, die wir tun, die, unsere Ehen, ein Bindeglied, das weit über eine Zwei-Personen-Beziehung hinausgeht. Es verbindet schon hier auf der Erde mich mit den Vorfahren meines Ehepartners zum Beispiel, unsere Vorfahren miteinander. Es verbindet nicht nur meine Kinder mit mir, sondern auch sie als Geschwister untereinander und auch wieder mit den Vorfahren. Und so macht es die Sammlung Israels nicht nur irgendwie zu einer Errettung von Fremden, einfach weil wir dienen und aus Selbstlosigkeit heraus, sondern es ist einfach eine Wiedervereinigung einer ganzen Generation von Geistkindern, von einer Familie. Präsident Joseph Fielding Smith, er hatte sehr viel dazu zu sagen und ich möchte ihn noch einmal zitieren. Er sagte, Elias Siedlungsgewalt ermöglicht dieses Aneinanderfügen der Familien, sodass Generation mit Generation verbunden wird. Bis zum Anfang der Menschheitsgeschichte. Wenn es nur diese Vollmacht nicht gäbe, könnte die Siegelung, wodurch die Familie bestehen bleibt, nicht durchgeführt werden. Die bindende Wirkung, wodurch alle Segnungen im Himmel wie auf Erden gesiegelt werden, würden fehlen. Dann aber würde die Erde mit einem Fluch geschlagen werden, denn alle bisher geleistete Arbeit würde ohne die der Siegelung und Bindung dienenden Verordnungen unvollendet bleiben und zunichte gemacht werden. Alles wäre umsonst, wie wir das schon erwähnt haben. Denn Familienbeziehungen hier auf der Erde sind keine Übungen für die Ewigkeit, wie so als kleiner Sandkastenspaß, was wir später als Gott machen, sondern Familie ist die Ewigkeit als Gott. Wir wissen, dass sein Werk und seine Herrlichkeit in unserer Errettung besteht.
Da haben wir neulich auch drüber gesprochen. Ich erinnere mich daran,
ja,
privat über unseren ewigen WhatsApp-Sprachnachrichtenfluss.
Ja, genau.
Da haben wir über eine Ansprache gesprochen oder einen Artikel, ich weiß es nicht mehr genau, in dem es um Familie auch ging und der Frauen oder Paare angesprochen wurden, die keine Kinder auf dieser Erde bekommen können und denen verheißen wurde, dass sie später Kinder bekommen werden und dass sie irgendwann umringt sein werden von Millionen von Kindern. Der Gedanke, dass das, was wir hier tun, alles, was nicht mit der Familie zusammenhängt letztendlich und auch nicht mit unserer eigenen Errettung, Dinge wie arbeiten gehen, das Haus putzen, den Garten pflegen, solche Sachen,
ja,
die nicht unwichtig sind, ne, die auch schon ihren Sinn haben und ihre Bedeutung hier für diese Zeit auf der Erde, aber dass das nur Nebensachen sind.
Genau.
Weil, wie du gesagt hast, weil Familie ist jetzt, das ist nicht jetzt nebenbei und später dann Vollzeit oder jetzt nebenbei und später nebenbei, während wir Gott sind oder so.
Ja.
Das, was Gott macht, ist Familie. Vollzeit.
Ja, genau.
Und ja, das ist eigentlich...
Darum geht es.
Sehr schön, ja. Richtig schön.
Richtig. Richtig. Da beginnt es schon, dass wir wissen, dass wir Erhöhung allein als Ehemann und Ehefrau im Bund erreichen können. Das geht auch alleine nicht.
Ja, ne? Richtig.
Da müssen wir zusammen sein. Dass uns bewusst sein muss, wie du schon gesagt hast, das geht später weiter. Denn was ist denn unsere Aufgabe? Wir werden Geistfamilien gründen, weitere Generationen hinzufügen, sie belehren und ihnen eine Erde schaffen, in der sie auch leben und auf der sie wachsen können, geistig und körperlich.
Ja.
Das ist das Prinzip.
Und es werden unsere Kinder sein. Das sind dann nicht einfach irgendwelche anderen Leute oder so. Wir werden die lieben, mehr lieben wahrscheinlich. Also einfach, weil wir dann vollkommen sein werden irgendwann.
Ja.
Ne, so wie unsere Kinder, die wir jetzt hier haben, die werden zu uns gehören, so wie wir zum Vater im Himmel gehören. Wir werden die gleichen Gefühle haben. Wir werden wollen, dass sie wieder zu uns zurückkommen. Und ich finde es so schön, also man hat wirklich so einen Perspektivwechsel, wenn man daran denkt.
Das stimmt.
Weil man erkennt, dass das, was die Welt so pusht und das, was in der Welt heutzutage so wichtig ist, Geld, Ansehen, Aussehen, eine tolle Karriere, tolle Autos, was weiß ich, dass man sich alles leisten kann, was man will und so weiter. Diese ganzen Sachen, alles, was so weltlichen Erfolg schreit, dass das alles so unwichtig ist.
Ja, dass das nur dem Zweck dient, die Familie zu unterstützen.
Richtig.
ne? Dass wir diese Dinge nur tun, weil sie notwendig sind, damit wir Familie sein können. Ja. Die Errettung ist nicht erst später, die Errettung der Menschheit ist nicht erst später in unserer eigenen Gottzeit, wenn wir dann erwachsene Götter sind, sondern auch jetzt schon ein Familienunternehmen. John A. Widsoe hat gesagt, im vorirdischen Dasein, am Tag des Großen Rates, haben wir eine bestimmte Vereinbarung mit dem Herrn getroffen. Der Herr legte uns einen von ihm entworfenen Plan vor. Wir nahmen ihn an. Da der Plan für alle Menschen vorgesehen ist, werden wir Mitwirkende an der Errettung eines jeden, für den dieser Plan gilt. Wir haben damals eingewilligt, nicht nur uns selbst zu erretten, sondern in erheblichem Maß auch an der Errettung der ganzen Menschheit mitzuwirken. Wir schlossen mit dem Herrn eine Partnerschaft. Die Durchführung des Plans blieb also nicht das alleinige Werk des Vaters und des Erretters, sondern es wurde auch unser Werk. Selbst der geringste und einfachste von uns ist bei der Verwirklichung des ewigen Errettungsplans Partner des Allmächtigen.
Wow.
Wir sind Partner des Allmächtigen in dieser Aufgabe. Wir sind die Söhne und Töchter, die der Verheißungen für unsere Väter gedenken sollen. Und was ist jetzt da unsere Aufgabe als Kinder von unseren Vätern, von unseren Vorfahren? Da ist mir direkt etwas in den Sinn gekommen. Am besten gucken wir ganz aktuell, was unser Prophet gesagt hat. Und das passte auch perfekt. Und er hat in der letzten Generalkonferenz, Oktober 24, hat er gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, erkennen Sie, was direkt vor unseren Augen geschieht? Er hat gerade die ganzen neuen Tempel bekannt gemacht und sagt dann, bitte achten wir darauf, dass uns die Erhabenheit dieses Augenblicks nicht entgeht. Der Herr beschleunigt sein Werk in der Tat. Wieso bauen wir Tempel in einer Geschwindigkeit wie nie zuvor? Warum? Weil der Herr es uns aufgetragen hat. Die Segnungen des Tempels tragen auf beiden Seiten des Schleiers zur Sammlung Israels bei. Diese Segnungen dienen auch der Vorbereitung eines Volkes, das dabei mithilft, die Welt auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten. Also, ich habe da 5 Gedanken zugefunden. Das erste ist, wir gehen natürlich selbst Bündnisse ein und sorgen dafür durch diese Vollmacht, die auf Erden wiedergegeben wurde durch Elia, sorgen wir dafür, dass unsere eigenen Bündnisse auch für die Ewigkeit gültig sind. Als nächstes sind wir, wenn wir in den Tempel gehen und wenn wir diese Bündnisse schließen, sind wir unseren Kindern, bevor sie es selbst tun können, auch ein Vorbild. Oder auch anderen Menschen um uns herum, denen wir davon erzählen, vor denen wir Zeugnis geben von der Arbeit im Tempel. Als nächstes erretten wir natürlich die Menschen in der Geisterwelt, denen es nicht möglich war, diese ganz klassischen Väter, denen unsere Herzen sich zuwenden. Und der Prophet sagt hier, wir bereiten damit auch die Welt auf das Kommen des Herrn vor. Und damit, um wieder auf diese Schriftstelle in Malachi zurückzukommen, vermeiden wir auch die Verwüstung dieser ewigen Familien, für die diese Erde geschaffen wurde. Die Verwüstung dieser Erde. Und als letztes bereiten wir uns ja auch damit vor, auf die Arbeit, die noch kommt im Anschluss, wenn das Millennium beginnt. Denn das Millennium wird eine Zeit von Tempelarbeit. Es gibt so viel Arbeit, die wir jetzt nicht tun können, einfach weil es keine Aufzeichnungen gab über Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte. Und das können wir nur mit dem Herrn zusammentun. Oder Fehler, die uns vielleicht in Aufzeichnungen jetzt passiert sind und deswegen nicht alles ganz akkurat ist und ein paar Sachen nachgeholt werden müssen. Das Millennium wird eine intensive Zeit der Tempelarbeit und das stelle ich mir wundervoll vor.
Ja. Ja.
Aber wir können halt einen Teil davon jetzt schon haben, einen großen Teil. Und ich möchte auch persönlich Zeugnis davon geben, von dieser Verheißung, von dieser Vollmacht, die uns zurückgegeben wurde auf dieser Erde und wie wundervoll das für uns ist. Es ist so, dass meine Eltern ließen sich scheiden, nachdem sie die Kirche kennengelernt hatten, aber noch bevor sie gemeinsam im Tempel waren. Das führt dazu, dass ich nicht im Bund geboren wurde und auch nicht anschließend an meine Eltern gesiegelt. Und das führt dazu, dass ich, auch wenn meine beiden Eltern Mitglieder der Kirche geblieben sind, es einfach schwierig ist, durch diese Scheidung und diese verschiedenen Familienkonstellationen da eine Lösung für die Siegelung zu finden. Und deshalb bin ich nicht an meine Geschwister gesiegelt, ich bin auch nicht an Eileen leider gesiegelt. Und ich habe schon Arbeit zum Beispiel für meine Vorfahren gemacht, für meine Großeltern, Urgroßeltern und so weiter.
Und jedes Mal, wenn ich das mache, freue ich mich für meine Vorfahren. Aber es ist immer ein komisches Gefühl, weil ich selbst nicht mit ihnen verbunden sein kann. Obwohl ich die Arbeit für sie tue und das auch unglaublich viel wert ist. Aber es ist immer so dieses Gefühl. Und ich kenne dieses Gefühl im Kleinen der Verwüstung. Wenn man nicht diesen einen Ort hat, an den man so fest gehört. Ob jetzt zeitlich oder geistig gesehen. Ich kenne das so ein bisschen. Bei meiner eigenen Siedlung an meinen Ehemann. Und vor allem bei der kurzen Handlung, die direkt davor kommt, habe ich gefühlt, dass ich angekommen bin, da, wohin ich gehöre. Kein Chaos mehr, keine Verwirrung, eben keine Verwüstung. Ich wurde an diesem Tag mit meinem Ehemann verbunden, aber auch mit Gott. Und ich weiß, meine Kinder wachsen an einem geistigen Ort auf, in dem sie geboren wurden, zu dem sie gehören, nämlich diesen Bund der Ehe. Und sie werden für alle Ewigkeit dorthin gehören. Das ist kein Chaos, das ist keine Verwirrung. Und das macht mich unglaublich glücklich, dass ich das an sie weitergeben kann oder für sie diesen Ort schaffen konnte. Der Unterschied zwischen Chaos und Ordnung, Einsamkeit und Zugehörigkeit, ist also schon als Einzelperson stark zu spüren. Das kann ich wirklich sagen. Was bedeutet es erst für eine ganze Generation von Geistern, für die ganze Menschheit, wenn das nicht zustande kommt? Das bedeutet Verwüstung, genau wie es durch Malachi verheißen wurde. Und ich möchte heute enden mit einem Vers, der mich immer wieder daran erinnert, dass es nicht um diese Erde nur geht und dass es nicht nur um meine Familie geht. Ein Vers aus dem Lied O mein Vater, das mich immer sehr rührt. Und wir singen dort, ach, für eine weise Absicht pflanztest du mich in die Welt und versagtest mir Erinnerung um mein früheres Lebensfeld. Doch zuweilen flüstert's leise, ahnungsvoll im Herzen mir. Bist ein Fremdling auf der Erde, deine Heimat ist nicht hier.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.